Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mütter und Väter sollen wegen der Corona-Krise keine Einbußen beim Elterngeld haben. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat heute der Bundestag beschlossen. Demnach wird die Berechnungsgrundlage für das Elterngeld vorübergehend geändert. Verdient jetzt jemand wegen der Krise weniger, soll das nicht das Elterngeld verringern. Vorgesehen ist auch, dass die Elternzeit unter bestimmten Bedingungen verschoben werden kann.
Die Familienministerin schreibt fleißig mit. Im Parlament reden heute die Fachpolitiker. Die Opposition hat Franziska Giffey einiges zu sagen.
Aktuell wälzen sie die Last auf die Eltern ab. Und ich sage es Ihnen ganz deutlich, vor allem auf die Frauen. Auch im Homeoffice bleibt größtenteils Ihnen der Spagat zwischen Arbeit, Kinderbetreuung, Beschulung hängen.
Jetzt steuert die Bundesregierung nach und hilft Familien. Wer in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, also Ärzte, Krankenschwestern oder Polizisten, darf verpasste Elterngeldmonate nachholen. Außerdem fließen Kurzarbeitszeiten bei der Berechnung des Elterngeldes nicht mit ein. Weitere Corona-Hilfen stellt er in Aussicht. Gesundheitsminister Spahn wirbt für sein Infektionsschutzgesetz. Erste Lesung, darum geht es. So sollen die gesetzlichen Kassen künftig verpflichtet werden, grundsätzlich die Kosten für Corona-Tests zu übernehmen. Auch dann, wenn jemand keine Symptome zeigt. Zudem sind striktere Meldepflichten geplant. So sollen Labore etwa auch negative Testergebnisse mitteilen. Gesundheitsämter sollen weiter digitalisiert werden. Und für Pflegepersonal ist eine Corona-Bonuszahlung vorgesehen. Kritik kommt auch hier von der Opposition.
Es ist kleinlich, dass wir vier Wochen drüber reden mussten, ob das finanziert wird oder nicht und jetzt weiterhin von den 1.500 immer noch 500 Euro fraglich sind, ob sie denn kommen oder nicht.
Der Minister verteidigt seinen Entwurf. Die Kosten für den Pflegebonus übernehme hauptsächlich der Bund.
Damit hat der Bund, finde ich, mit einer Milliarde, die das in der Gesamtsumme ausmacht, eben auch einen wichtigen Beitrag geleistet. Und ich freue mich, dass viele Bundesländer wie Bayern, wie Schleswig-Holstein, Hamburg öffentlich schon erklärt haben, dass sie eben auch einen zusätzlichen Beitrag dazu leisten wollen.
Auf die Zusage von weiteren Ländern wartet der Gesundheitsminister noch.
Nach der gestrigen Konferenz mit Kanzlerin Merkel werden immer neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekannt gegeben. Jedes Bundesland hat dabei sein eigenes Tempo. In Mecklenburg-Vorpommern etwa dürfen Gaststätten von Samstag an unter strengen Auflagen öffnen. Schleswig-Holstein hebt das Einreiseverbot für Touristen zum 18. Mai auf. In Bayern können Hotels am 30. Mai den Betrieb wieder aufnehmen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden inzwischen mehr als 166.000 Infektionen registriert, fast 1.300 mehr als gestern. Etwa 140.000 Menschen gelten als genesen, 7.119 starben.
Monatelang hatte das Robert-Koch-Institut in Pressekonferenzen gewarnt und gemahnt. Der Kampf gegen Corona sei eine enorme Anstrengung. Viele Einschränkungen seien nötig. Nun, einen Tag nachdem Bund und Länder weitreichende Lockerungen beschlossen haben, heißt es auch hier, zuständig für die Virusbekämpfung seien fortan vor allem die Länder und Landkreise.
Sie haben die Fälle vor Ort im Blick. Es ist Ihre Aufgabe, Fälle zu identifizieren, zu isolieren, dann die Kontaktpersonen zu identifizieren und enge Kontakte dann eben unter Quarantäne zu stellen.
Leben mit Corona sei nun die neue Normalität, doch es ist eine unter Vorbehalt. Wenn in einem Landkreis in den vergangenen 7 Tagen mehr als 50 neue Fälle pro 100.000 Einwohner auftreten, sollen dort die Maßnahmen wieder verschärft werden. Der Deutsche Landkreistag begrüßt beides, die Lockerungen und den Grenzwert.
Richtig ist auch, dass wir vor Ort das Infektionsgeschehen sehr gut beurteilen können und auch als Expertise beispielsweise in Heinsberg oder in Tischenreuth ja unter Beweis gestellt haben, dass auf der lokalen Ebene, auf der Landkreisebene das Infektionsgeschehen wirksam eingedämmt werden kann.
Laut der Homepage des Robert-Koch-Instituts lag mit Stand von heute 0 Uhr nur Greiz in Thüringen über der Schwelle von 50. Dort wurde großflächig getestet, unter anderem in Pflegeheimen. Die Landrätin spricht sich gegen flächendeckende Maßnahmen für Ganzkreiz aus. Sie will das Problem gezielt lokal angehen.
Das hat überhaupt keinen Sinn, jetzt den ganzen Landkreis abzuriegeln. Bei uns ist das gesamte Infektionsgeschehen bevorzugt im Süden des Landkreises. Dort sind 4/5 aller positiv Getesteten. In der Fläche selber sind wir nicht anders als in anderen Landkreisen auch. Das sind wir eher Durchschnitt.
Klingt, als würde im Kreis Greiz in weiten Teilen viel Normalität herrschen. Auch im Landkreis Coesfeld im Münsterland soll im Laufe des Tages der Grenzwert von 50 Neuinfektionen überschritten worden sein. Und auch das Teil der neuen Normalität. Die regelmäßigen Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts, die bislang zweimal pro Woche stattfanden, werden ab sofort eingestellt.
Jedes Bundesland setzt die Corona-Lockerungen anders um. Einen Überblick über die geplanten Maßnahmen und Zeitpunkte finden Sie auf tagesschau.de. Und die aktuellen Entwicklungen sehen Sie auch heute in einem ARD-Extra gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die Saison der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga wird nach der Corona-Zwangspause vom 16. Mai an fortgesetzt. Das entschieden die 36 Profiklubs heute bei einer Videokonferenz. Die Spiele finden ohne Publikum statt. Alle Teams müssen vor dem Start in eine einwöchige Quarantäne. Die Politik hatte diese Maßnahme und strikte Hygieneregeln zur Bedingung für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes gemacht. Die Corona-Krise hat viele Zeitungsverlage in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Zwar verzeichnen sie eine erhöhte Nachfrage nach ihren Produkten, sowohl im klassischen als auch im digitalen Bereich. Gleichzeitig aber müssen sie massive Einbrüche im Anzeigengeschäft verkraften. Viele haben deshalb Kurzarbeit angemeldet. Der Branchenverband hofft auf staatliche Unterstützung für die Zustellung.
Täglich druckfrisch. Das Interesse an Informationen ist so hoch wie lange nicht mehr. Auch in Essen bei der Funke Mediengruppe spüren das die Redakteure. An Themen mangelt es nicht, auch wenn sie vieles aus dem Homeoffice stemmen müssen. Die Abozahlen steigen und auch die Klicks im Digitalen. Trotzdem sinken die Einnahmen, denn die so wichtigen Anzeigen brechen weg, weil viele Firmen in der Krise sind.
Und das zerreißt einen eigentlich ein bisschen als Unternehmer, weil sie, wenn es gut läuft, investieren sie. Wir haben die Situation, es läuft gut, trotzdem müssen wir sparen.
Deswegen sind beim Essener Verlag 20% der Mitarbeiter in Kurzarbeit, vor allem beim Anzeigenvertrieb. Denn ob Mode, Reisegeschäfte oder Autobranche, die wichtigsten Anzeigenkunden sind besonders stark von der Krise betroffen. Auch andere haben Kurzarbeit angemeldet, zum Beispiel der Express, die Süddeutsche Zeitung und die Zeit. Die Einnahmen sinken und die Kosten bleiben. Vor allem die Zustellung ist für die Verlage teuer. Deswegen fordern sie jetzt dafür Unterstützung von der Politik.
Wir haben gerade jetzt in der Krise gesehen, dass professioneller Journalismus wichtig ist, dass die Menschen auch glaubwürdigen Journalismus haben möchten. Und darauf sollte auch die Politik reagieren und ein achtsames Auge auch darauf haben, dass sie die richtigen Rahmenbedingungen setzen für die Verlage.
Wie genau die Unterstützung aussehen könnte, ist unklar. Nur dürfe sie die Unabhängigkeit der Redaktion nicht in Frage stellen.
Die französische Regierung hält an ihren Plänen fest, die strengen Corona-Beschränkungen von Montag an zu lockern. Weniger schnell steigende Infektionszahlen erlaubten eine schrittweise Aufhebung, sagte Premierminister Philippe. Unter anderem im Großraum Paris sei das Risiko aber nach wie vor hoch. Dort müssten die Menschen weiter extrem vorsichtig sein. Frankreich ist mit mehr als 25.000 Toten besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen.
Besonders streng war die Ausgangssperre in Frankreich. Jetzt stehen die Zeichen auf Entspannung. Die Regierung erläuterte heute ihren Plan zur schrittweisen Lockerung des Gesundheitsnotstands. Das ist eine neue Etappe im Kampf gegen die Epidemie und eine gute Nachricht für Frankreich und die Franzosen. Betriebe und Geschäfte sollen von Montag an wieder öffnen. 42% der Franzosen sind in Kurzarbeit oder haben seit dem 17. März nicht gearbeitet. Schulen öffnen schrittweise, auch wenn viele Eltern noch Bedenken haben. In Zügen und Metros werden allerdings ab Montag chaotische Verhältnisse erwartet, denn nur die Hälfte ist wieder einsatzbereit. Fraglich ist auch, ob die von der Regierung versprochenen Masken für alle und die 700.000 wöchentlichen Tests bereitstehen werden. Nach 2 Monaten Stillstand ist die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Regierung groß. Man hätte sofort massiv Tests machen müssen, so wie in Deutschland. Es ist nichts wirklich klar. Ein Hin und Her. Es reicht uns. Der Glanz ist verblasst. Auf den Tag genau 3 Jahre nach seinem strahlenden Wahlsieg hat Präsident Macron erheblich an Ansehen verloren. Nur eine Minderheit traut Macron noch zu, die Krise effektiv zu bekämpfen. Nach Gelbwesten und Gewerkschaftsprotesten ist dies die 3. schwere Herausforderung für den Präsidenten. Sein ehrgeiziges Reformprogramm ist gestoppt. Frankreich als 2. europäische Industrienation steht vor einem dramatischen Wirtschaftseinbruch mit massiven Folgen für ganz Europa.
Die SPD-Politikerin Eva Högel ist neue Wehrbeauftragte des Bundestages. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurde am Nachmittag vom Parlament zur Nachfolgerin von Hans-Peter Bartels gewählt. Vorausgegangen war ein parteiinterner Streit. Bartels wäre gern im Amt geblieben und auch SPD-Politiker Kahrs hatte Ambitionen auf das Amt.
Erleichterung bei Eva Högel. Dass sie die nötigen Stimmen für die Wahl zur Wehrbeauftragten erhalten würde, war zwar wahrscheinlich, doch Auseinandersetzungen um ihre Nominierung in der SPD-Fraktion brachten die Unsicherheit. Die Favoritin des Fraktionsvorsitzenden, eine Bewerberin ohne konkrete verteidigungspolitische Erfahrung. Das Amt muss sie nun ausfüllen.
Ich werde jetzt ganz viele Soldatinnen und Soldaten zu treffen, sehr schnell und mit einem offenen Ohr in die Truppe hineinzuhören, um zu erfahren, was sind die Punkte, die die Soldatinnen und Soldaten bewegt, worum muss die Wehrbeauftragte sich kümmern.
Högel sitzt seit 2009 für Berlin-Mitte im Bundestag. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Rechts- und Innenpolitik. Jetzt muss sie Anliegen von Soldatinnen und Soldaten vertreten und in den Bundestag tragen. SPD-Fraktionschef Mützenich nominierte sie, obwohl ihr anerkannter Vorgänger Hans-Peter Bartels gern geblieben wäre. Kritik der Opposition.
Sie hat einen Vorgänger, der gerne noch mal angetreten wäre, der nicht mit so einem miserablen Ergebnis gewählt worden wäre, der große Akzeptanz hatte. Der ist in die Wüste geschickt worden.
Selbst das Handtuch geworfen und den Bundestag verlassen hat Haushaltspolitiker Johannes Kahrs, der offenbar zeitweise fest davon ausging, Wehrbeauftragter zu werden. Der Fraktionschef verliert einen gut vernetzten Abgeordneten.
Personalentscheidungen gehören, glaube ich, gerade in diesem Bereich zu den schwierigsten. Und man muss am Ende diese Entscheidung auch selbst treffen, auch wenn man andere vorher einbezogen hat.
Högel erwarten nun die handfesten Probleme der Truppe. Die Modernisierung der Bundeswehr ist ungelöstes Dauerthema.
Die eigentlich für Sonntag geplante Präsidentenwahl in Polen wird verschoben und soll wegen der Corona-Krise später als Briefwahl stattfinden. Nötig dafür war eine Änderung des Wahlrechts, der das Parlament heute zustimmte. Der Wahltermin war umstritten. Die regierende PiS-Partei wollte am Sonntag festhalten, weil der von ihr unterstützte Amtsinhaber Duda in Umfragen vorn liegt. Die Opposition wollte ein späteres Datum, weil sie sich durch die Corona-Beschränkungen im Wahlkampf behindert sah. Als neuer Termin ist der 12. Juli im Gespräch.
Nach einem monatelangen Machtkampf hat das irakische Parlament die neue Regierung unter Ministerpräsident Al-Kadhimi gebilligt. Der ehemalige Geheimdienstchef und 15 Minister wurden noch in der Nacht vereidigt. Kadhimi war Anfang April von Präsident Saleh als Regierungschef nominiert worden. Danach folgten allerdings schwierige Verhandlungen im Parlament, die noch immer nicht abgeschlossen sind. In seiner ersten Rede kündigte der neue Ministerpräsident vorgezogene Neuwahlen an. In der indischen Hafenstadt Visakhapatnam sind bei einem Gasunglück in einer Chemiefabrik mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere hundert wurden in Krankenhäuser eingeliefert, viele von ihnen mit schweren Atembeschwerden. Das Gas Styrol, das Nervensystem schädigen kann, war ausgetreten, als in der Fabrik Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Das Leck sei mittlerweile abgedichtet, so die Behörden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 8. Mai.
Morgen erreicht uns vorübergehend mildere, aber auch feuchtere Luft, in der sich zunehmend Wolken bilden. Heute Nacht ist es meist klar, von Westen breiten sich später Wolken aus, die regional auch dichter sein können. Morgen vielerorts Sonnenschein, der hier und da von Schleierwolken getrübt wird. Im Südwesten gibt's am Nachmittag auch dichtere Wolken, es bleibt aber noch trocken. Am Rhein heute Nacht um 10, im östlichen Bergland um 0 Grad. An der See morgen deutlich unter 20 Grad, südlich des Mains dagegen oft sommerliche Werte. Am Samstag noch teilweise freundlich, ein paar Schauer gibt's in Küstennähe sowie südlich des Mains, wo auch Gewitter dabei sind. Am Sonntag unbeständig und von Norden kühler. Am Montag sehr windig, dabei in der Nordhälfte recht freundlich, sonst teilweise kräftige Regenfälle. Bis in mittlere Lagen ist auch Schnee möglich.
Um 22.30 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Plötzlich Corona-Hotspot, wie Greiz in Thüringen zum neuen Brennpunkt wurde, und Verschwörungstheorien in Corona-Zeiten, warum sogenannte Hygienedemos gerade Zulauf bekommen.